Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos.
Sehr geehrte Damen und Herren, schönen Nachmittag beim Radiodoktor. Thema unserer heutigen Sendung ist die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung. Fachlich korrekt wird sie als emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ bezeichnet. Von dieser psychischen Erkrankung sind 1-2% der Erwachsenenbevölkerung betroffen. Bei Frauen wird sie häufiger diagnostiziert als bei Männern. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome, von denen aber nicht alle bei jedem Betroffenen auftreten müssen. Charakteristisch sind unter anderem eine starke emotionale Instabilität und eine hochgradige innere Anspannung, die die Betroffenen mit selbstverletzendem bzw. selbstzerstörerischem Verhalten zu reduzieren versuchen. Es ist zwar nicht ganz einfach und es bedarf viel Geduld und Ausdauer, sowohl seitens der Therapeutinnen als auch der Betroffenen, aber Borderline ist im Gegensatz zu früheren Ansichten durchaus behandelbar. Zu Gast in der heutigen Sendung sind zwei Expertinnen auf dem Gebiet Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die ich Ihnen jetzt auch vorstellen darf. Es sind dies Frau Dr. Sandra Weipert. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und leitende Oberärztin an der ersten psychiatrischen Abteilung des Sozialmedizinischen Zentrums Otto-Wagner-Spital, sowie Frau Dr. Eva Pollack. Sie ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen, meine Damen. Und wenn ich vielleicht mit Ihnen, Frau Dr. Weipert, gleich beginnen darf, vielleicht anfangs eine Begriffserklärung. Warum wird die Störung, über die wir heute sprechen, als Borderline-Persönlichkeitsstörung bezeichnet? Was bedeutet Borderline in dem Zusammenhang?
Der Begriff hat sich eigentlich historisch entwickelt. Früher dachten die Psychiater, dass es sich um einen Grenzfall zwischen einer Neurose und einer Psychose. Das sind zwei unterschiedliche
also
Typen.
Also Psychose wäre Schizophrenie zum
genau,
Beispiel.
Psychose ja. wäre Schizophrenie. Mhm. Neurose wäre zum Beispiel eine Reaktion auf ein belastendes Lebensereignis, zum Beispiel auf eine Depression als Reaktion auf den Tod eines Angehörigen. Und früher haben die Psychiater gedacht, dass es sich bei der Borderline-Störung um einen Grenzfall zwischen halt einer Psychose und einer Neurose entwickelt, weil aus beiden Krankheitstypen Symptome bei dieser Erkrankung vorkommen können. Und heute findet man den Begriff aber eigentlich immer noch passend und weil viele Betroffene sich so als Borderliner im Sinne von Grenzgänger auch ganz gut gesehen und verstanden fühlen.
Das heißt, auch von den Betroffenen selbst wird das so empfunden, ein wenig unter Anführungszeichen Grenzgänger zu sein.
Genau.
Was ist, vielleicht erklären Sie das noch kurz auch unseren Hörerinnen und Hörern, das Konzept der Persönlichkeitsstörung?
Persönlichkeitsstörung oder auch Persönlichkeitsentwicklungsstörung, wie ich sie lieber nenne, das bedeutet, es ist eine Erkrankung, die schon früh im Leben ihre Wurzeln hat und wo die Krankheitssymptome eigentlich dauerhaft vorliegen und die Schwierigkeiten, die die Betroffenen damit haben, weil es eben im Kern der Persönlichkeit gewisse Auffälligkeiten gibt.
Frau Dr. Pollack, nun, wir haben schon eingangs ein paar wenige der typischen Symptome erwähnt. Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Welche Symptome stehen im Vordergrund? Wie äußern sie sich? Was sind die besonderen Schwierigkeiten dabei?
Ja, wie Sie gesagt haben, es geht eben, also es steht im Vordergrund, dass es sehr heftige Stimmungsschwankungen gibt. Oft mehrfach täglich rasch hin und her die Stimmung schwankt und stärker schwankt als bei anderen Menschen, begleitet von einer starken inneren Anspannung. Und das kann auch schon bei kleinen Auslösern zu einer heftigen Anspannung führen, wo, wenn uns im Bus jemand auf die Zehen steigt, dann beachten wir das vielleicht gar nicht. Bei Borderline, also bei Menschen mit einer Borderline-Störung, kann das schon zu einem hohen Anspannungsanstieg führen. Und es ist auch schwieriger für sie, aus der Anspannung wieder zurückzukommen.
Das heißt, sie hält länger an.
Hält länger an und auch die Grundanspannung, mit der ein Mensch am Morgen schon aufwacht, ist grundsätzlich bei unseren Patienten höher. Also wenn wir sie auch bitten, das einzuschätzen, zum Beispiel zwischen 0 und 100, dann sagen sie uns, sie wachen schon mit Anspannung 40 auf. Und wir würden vielleicht sagen, wir wachen mit geringerer Anspannung auf. Und Das ist mal ein Bereich, ein woanders, es zeigt sich auch sehr deutlich in der Interaktion, also im Miteinander, in den Beziehungen, in der Beziehungsgestaltung. Also Menschen mit diesen Problemen neigen dazu, sehr intensive Beziehungen zu suchen, auch rasch intensive Beziehungen einzugehen, sehr eng dann zu sein mit der anderen Person. Und das kann aber auch rasch wieder kippen ins Gegenteil, also in eine Entwertung der anderen Person bei einer Kleinigkeit. Und darunter leiden natürlich sowohl die Betroffenen sehr als auch die Umwelt. Und es ist auch sehr schwierig für die Betroffenen. Also es gibt eine sehr große Angst davor, diese Bezugsperson zu verlieren, verlassen zu werden. Und meistens auch ein sehr feines Sensorium dafür, wenn das irgendwie im Raum stehen könnte, das Verlassenwerden, reagieren Menschen mit einer Borderline-Störung mit einer intensiven Angst, und die bringt sie dann auch dazu, Dinge zu tun, die wir als impulsiv bezeichnen, vielleicht Drohungen auszusprechen. Ja.
Was noch? Was wären noch so impulsive Ausdrücke dieser Spannung oder dieser Ängstlichkeit, dieser Angst, verlassen zu werden?
Die Angst, verlassen zu werden, kann sich eben darin äußern, dass man versucht, das Gegenüber irgendwie festzuhalten, indem man Suiziddrohungen ausspricht oder das ist eine sehr häufige Sache. Dann, was auch oft passiert, sind Wutausbrüche, wo Betroffene eben die Kontrolle verlieren, kurzfristig. Es kann auch sein, dass die Anspannung so hoch wird, dass irgendwie das Bewusstsein kurzfristig verloren geht. Wir nennen das dissoziative Zustände. Und zur Regulation dieser starken Anspannung wird auch selbstverletzendes Verhalten eingesetzt.
Das heißt, dass die sich dann selber verletzen im Sinne von Schnittverletzungen oder Ähnliches zum Beispiel.
Ja, häufig ist das Ritzen mit einer Rasierklinge oder einer Scherbe.
Ja. Ja. Frau Dr. Weipert, nun, wir haben gehört, eine ganze Fülle an Symptomen mit durchaus auch schwerwiegenden, zum Teil auch körperlichen Konsequenzen. Welche anderen Konsequenzen kann diese Erkrankung für den Betroffenen haben? Im Sinne von, wie wird das Leben gestaltet? Wie schaut es dann tatsächlich mit Beziehungen aus? Wie schaut es mit Berufstätigkeit aus?
Ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also jetzt zu uns auf die Station kommen häufig sehr kranke Menschen, die auch in mehreren Bereichen des Lebens, wie im beruflichen oder in Gestaltung von Beziehungen, sehr stark beeinträchtigt sind. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden und die eine funktionierende Beziehung oder Familie haben und die auch berufstätig sind. Also wir haben auch immer wieder Patienten, die einer Berufstätigkeit nachgehen. Wobei meiner Erfahrung nach Berufstätigkeit zum Beispiel dann gut funktioniert, wenn es möglich ist, auf die eigenen Bedürfnisse dabei einzugehen, also zum Beispiel die Arbeitszeit etwas freier zu gestalten und das prinzipiell auch ein Verständnis am Arbeitsplatz im Team für die Besonderheiten gibt, die das für die Betroffenen mit sich bringt, mit so einer Erkrankung zu leben.
Mhm. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Sie können bereits vor der Sendung auf der Ö1 Homepage ausführliche Informationen zum Thema erhalten. Dort können Sie auch Ihre Erfahrungen austauschen oder Fragen stellen, die in die Sendung einfließen. Nach der Sendung beantworten meine Gäste bis 15 Uhr Ihre Postings. Natürlich können Sie auch wie üblich bei uns anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0800 22 69 79, unentgeltlich aus ganz Österreich. Und wir haben bereits Frau Magdalena am Telefon. Schönen Nachmittag.
Ja, schönen Nachmittag.
Bitte. Sie wollten etwas dazu anmerken?
Genau, ich wollte etwas anmerken, und zwar, ich bin, seit ich 12 Jahre alt bin, in klinischer Behandlung. Die Borderline-Persönlichkeit wurde bei mir 2010 diagnostiziert. Und ich bin seitdem in Behandlung, und ich wollte noch eines anmerken, weil ich das leider viel zu selten höre in diversen Vorträgen oder Diskussionen. Und nämlich wird immer wieder betont, dass es für Borderliner eben zutrifft, dass diese ständig wechselnde, instabile Beziehungen eingehen oder wechselnde Sexualkontakte pflegen. Und ich wollte eben hinzufügen, dass es auch sehr viele Borderline-Persönlichkeiten gibt, bei denen das eben nicht der Fall ist, dass diese vielleicht sogar Hemmungen haben oder gar die Angst, eine Beziehung überhaupt einzugehen, und was natürlich soziale Kontakte nochmal zunehmend erschwert für diese, dass sie eben mit dieser Nähe nicht umgehen können aufgrund ihrer emotionalen Instabilität. Das wollte ich eigentlich noch hinzufügen.
Ja, danke, Frau Magdalena. Frau Dr. Pollack, wir haben es ja schon ein bisschen vorher gehört, dass natürlich das nicht generalisierbar ist. Auch Sie, Frau Dr. Weipert, haben das ja schon gesagt, dass man es natürlich nicht generalisieren kann. Aber Ihre Antwort zu Frau Magdalena, bitte.
Ja,
Frau Dr.
vielen Pollack. Dank für diese Anmerkung. Das ist sehr wichtig und sehr wertvoll, was Sie sagen. Es ist eben ein sehr buntes Störungsbild, wo Menschen unterschiedliche Symptome haben. Und es gibt ja auch ganz viel Komorbidität nennen wir das, also das heißt andere Erkrankungen, die auch gleichzeitig diagnostiziert werden können, und sehr häufig haben Menschen mit Borderline-Problematik auch soziale Ängste begleitend, und dann ist das so, wie die Hörerin angemerkt hat, häufig eher ein großes Problem, Beziehungen einzugehen. Es kann sein, dass Menschen mit einer Borderline-Störung eben die sozialen Ängste im Vordergrund haben, eben sehr zurückhaltend sind, sehr auch misstrauisch manchmal ein bisschen und große Ängste haben vor dem Verlassenwerden und daher gar nicht eine Beziehung eingehen können.
Nicht probieren.
Ja. Und es ist, freut mich, dass das zusätzlich auch gesagt wurde. Ja,
vielleicht noch, Frau Dr. Weipert, auch an Sie die Frage, welche Mythen ranken sich denn um diese Erkrankung oder um diesen Borderline-Begriff? Da gibt es ja doch einiges wahrscheinlich. Also auch so ganz allgemein die fälschlicherweise Benutzung des Begriffes Psychopathie und Ähnliches, wie sie auch in der Geschichte stattgefunden hat.
Ich denke, dass Menschen mit einer Borderline-Störung, dass ihnen manchmal vielleicht auch aufgrund des impulsiven Verhaltens so unterstellt wird, dass das absichtlich wäre, wie sie da auftreten. Impulsivität bedeutet ja mal, dass man, wenn einem jetzt ein Gedanke einschießt, dass man das schneller umsetzt als jemand, der das gut kontrollieren kann, das tut. Wir alle haben aggressive Impulse. Wir alle kennen das vielleicht. Wir hatten eben das Beispiel, wenn einem jetzt im Bus jemand auf den Fuß steigt, dass man dann vielleicht kurz wütend wird und demjenigen, der einem auf den Fuß gestiegen ist, am liebsten zum Beispiel eine Ohrfeige verpassen würde. Normalerweise tut man das nicht. Wenn man jetzt eine Impulskontrollstörung hat, dann kann einem das viel leichter passieren, dass man solche Impulse in die Tat umsetzt. Und weil man es nicht steuern kann, und trotzdem sind die Menschen jetzt nicht bösartiger als andere Menschen, sondern können einfach diese Impulse schlechter steuern.
Also das heißt, es geht nicht um gerichtetes, absichtliches, bösartiges Verhalten, sondern einfach um diesen Mangel an innerer Kontrolle.
Genau, genau. Also ich würde sagen, jemand mit einer Borderline-Störung ist auch nicht bösartiger als ein Mensch aus der Durchschnittsbevölkerung, sondern einfach schlechter in der Lage, solche Impulse zu steuern.
Frau Dr. Weipert, was sind denn die Ursachen oder was wird denn diskutiert als Ursache für diese Borderline-Störung?
Also man geht bei der Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen von verschiedenen Ursachen aus. Generell ist die Wahrscheinlichkeit, so eine Erkrankung zu bekommen, größer, wenn die Eltern selber auch schon an psychischen Störungen gelitten haben. Dann ist es bei vielen Menschen so, dass es eine Traumatisierung in der Kindheit gegeben hat. Das heißt, dass sie über Jahre zum Beispiel Situationen wie einem sexuellen Missbrauch oder einer emotionalen Vernachlässigung oder auch Gewalt durch nahe Bezugspersonen ausgesetzt waren. Dabei ist es mir aber wichtig auch zu sagen, dass das längst nicht bei allen Patienten so ist. Also es gibt auch Menschen, die an einer Borderline-Störung erkranken, wo solche Ursachen nicht zu finden sind. Generell sollte man davon ausgehen, dass jemand, der eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung hat, dass es diesem Menschen in der Zeit, wo sich die Persönlichkeit entwickelt hat, also in der Kindheit und Jugend, an wichtigen Dingen, die er gebraucht hätte, gefehlt hat. Warum auch immer.
Ja, Frau Dr. Pollack, Sie beschäftigen sich ja viel mit Kindern und Jugendlichen. Was könnten denn so Trigger oder Auslöser für eine Borderline-Störung sein?
Ja, ich würde da gern anschließen, was die Frau Kollegin gesagt hat. Also erstmal an dieses Warum auch immer, weil wir im Kinder- und Jugendbereich ja nicht nur mit den Patientinnen zu tun haben, sondern auch mit den Elternteilen, Bezugspersonen. Und da immer ganz viele Schuldgefühle eine große Rolle spielen. Schon wenn man über die Schwelle kommt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, fühlt man sich als Elternteil schuldig. Und das ist bei keiner Erkrankung so, dass das eine Schuldfrage ist, sondern wie gesagt, das ist ein multifaktorielles Geschehen, wo Eltern nicht schuldig sind, sondern die haben immer versucht, es so gut wie möglich zu machen. Die hatten eben, wie wir schon gerade gehört haben, sehr häufig auch eigene psychische Störungen. Dann gibt es ja nicht nur das familiäre Umfeld, es gibt auch das schulische Umfeld, es gibt auch die Gesellschaft, wo auch durchaus dazu beigetragen werden kann, also dass weitere Traumatisierungen passieren.
Wir befinden uns ja gerade auch in einer Zeit der größten Bedrohungen, auch was tatsächliche Bedrohungen und Krieg betrifft, nicht? So dass natürlich auch das hier einen Beitrag leistet. Aber
ja, also wir gehen auch davon aus, so ein Modell, wir machen uns ja immer Modelle, wie könnte das entstanden sein? Das ist nie die Wirklichkeit, sondern das sind unsere Hypothesen, unsere Annahmen. Und wir gehen halt davon aus, dass es Menschen sind mit einem erhöhten Risiko, sehr verletzlich zu reagieren, in ihren Gefühlen sehr unsicher zu sein. Und dann kommt noch dazu, dass sie eben Lebenserfahrungen machen, wo ihnen häufig gesagt wird, das ist nicht so, wie du das wahrnimmst, das ist anders, du nimmst falsch wahr. Wir nennen das Invalidierung. Mhm. Und wir versuchen in der Therapie genau das andere zu vermitteln, nämlich dass die eigenen Gefühlswahrnehmungen stimmig sind, dass sie nachvollziehbar sind, sodass sie ein bisschen mehr Sicherheit in der eigenen Gefühlswahrnehmung entstehen.
Weil sie selber so unsicher sind, diese Betroffenen, über ihre eigenen Wahrnehmungen. Ich sehe, wir haben wieder eine Hörerin am Telefon. Schönen Nachmittag, Frau Claudia.
Grüß Gott.
Grüß Gott,
ich habe ein paar Fragen an die Frau Weppert und die Frau Polak.
Bitte.
Mein Problem ist, dass ich seit Kindheit transsexuell bin und die Stimmungsschwankungen sich derart ausgewirkt haben, dass auch vor 14 Jahren Borderline festgestellt wurde. Ich in psychischer Behandlung bin, den Versuch gemacht habe, eine Familie aufzubauen, ist dann auch gescheitert. Und so wie die Frau Doktor schon gesagt hat, auch in Streitfällen öfters das Bewusstsein verloren habe. Und da wollte ich fragen, ob das einen Zusammenhang haben kann mit dieser Geschlechtsidentitätsstörung.
Vielen Dank, Frau Claudia. Frau Dr. Weipert, gibt es da Zusammenhänge zwischen Transsexualität und Borderline, beziehungsweise ist da was bekannt, auch wissenschaftlich?
Also es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge zu einer Unsicherheit in der sexuellen Orientierung. Mhm. Die ist relativ häufig bei Menschen mit einer Borderline-Störung. Und das kann halt im Extremfall so weit gehen, dass das bis hin zu einer Transsexualität geht.
Das heißt, das ist auch in der Literatur dokumentiert, dass es durchaus diese Zusammenhänge geben kann.
Das ist in der Literatur dokumentiert. Ich habe selber auch schon häufige Patienten gehabt, die bei denen beide.
Gibt es da spezielle Therapien für diese Kombination?
Da bin ich jetzt überfragt. Also es gibt natürlich spezielle Einrichtungen, die jetzt Sexualtherapie machen, aber das ist jetzt nicht mein Spezialisierungsbereich.
Frau Dr. Pollack, noch eine Frage an Sie. Sie haben ja vorhin sehr schön beschrieben, diese Spannungszustände, in die Menschen mit einer Borderline-Symptomatik geraten können. Nun ist ja auch vorstellbar, dass Sie darüber durchaus auch Angst, Scham empfinden, also dass das durchaus auch mit einem großen eigenen Zugang des Schames besetzt ist, wenn man ständig die Impulskontrolle verliert. Wie gehen die damit um, diese Patientinnen und Patienten?
Und wie? Also Scham ist ein riesengroßes Thema bei der Borderline-Störung, würde ich sagen. Und zum Beispiel, es ist auch nicht so, wie oft unterstellt wird, dass Leute mit ihren Narben hausieren gehen, unter Anführungsstrichen, sondern die werden eher verdeckt. Das ist eher was sehr Unangenehmes.
Auch schamhaft verdeckt,
ja.
Nicht und eher nicht hergezeigt.
Mhm. Und das ist natürlich auch in der Behandlung zuerst mal ein wichtiges Thema. Also es ist wichtig zu wissen, dass Patienten beschämt sind über ihre Symptome, dass auch nicht alles von Anfang an erzählt wird, dass das eher leichter geht, dann wenn ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Und ich glaube, wenn die Patientin sich wertgeschätzt angenommen fühlt, dann kann sie diese Scham vielleicht ein Stück hintanstellen und sich auch öffnen. Und
aber wie erfolgt die Reduktion der Spannung letztendlich?
Ja, die Reduktion der Anspannung erfolgt eben ungünstigerweise oft über sogenanntes dysfunktionales Verhalten, nennen wir das, also was eben Nachteile auch hat, wie zum Beispiel das Ritzen. Es kann aber auch durch Essanfälle reguliert werden oder auch durch Suchtmittelgebrauch. Und in der Therapie, in der Therapiemethode, mit der ich arbeite oder mit der wir arbeiten, geht es eben sehr darum, Möglichkeiten zu finden, die Anspannung anders zu regulieren, anders herunterzukriegen. Und zwar, wir nennen mit Hilfe von Skills, nennen wir das, also Fertigkeiten.
Ganz kommen wir später darauf noch einmal zurück. Ich habe noch kurz an Sie, Frau Dr. Pollack, eine andere Frage. Gibt es bei Jugendlichen typische Alarmsignale, auf die die Eltern achten könnten, die sich in Richtung Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickeln könnten?
Ich würde sagen, dass es das so einfach nicht gibt. Ja? Also natürlich, wenn man eine Lebensgeschichte mit viel Traumatisierung hat, wenn man einen Elternteil hat, der auch eine Borderline-Störung hat, ist das Risiko erhöht. Aber ansonsten ist eher die Gefahr, also wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zu früh diagnostizieren, weil Jugendliche mit einer ordentlichen Pubertät, ja, mit einer eskalierenden Adoleszenzkrise, die schauen im Querschnitt, wenn sie in unser Zimmer kommen, ja, genauso aus wie jemand, der eine Borderline-Störung hat. Ja. Die haben Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche. Viele verletzen sich ein, zwei, dreimal selbst. Die haben noch lange keine Borderline-Störung. Und deswegen ist es ganz wichtig, das nicht zu früh zu diagnostizieren, weil ein Jahr später sind die dann ganz unauffällig.
Frau Dr. Weibert, vielleicht auch an Sie noch die Frage. Man hat ja früher gesagt, so ab 18. Lebensjahr sollte man erst eigentlich von einer Persönlichkeitsstörungsdiagnose ausgehen. Was sind denn wirklich die Schwierigkeiten auch bei den Erwachsenen in der Diagnostik?
Was die Schwierigkeiten sind?
Ja, in der Borderline-Diagnostik. Ist das eine leicht zu diagnostizierende Erkrankung? Beziehungsweise wie schaut der diagnostische Weg auch aus?
Ja. Also es gibt mehrere andere Erkrankungen, die teilweise ähnliche Symptome haben. Also ein großer Symptombereich ist ja der emotionalen Instabilität. Der kommt natürlich auch zum Beispiel bei einer bipolaren Störung, die auch manisch-depressive Erkrankung genannt wird, ebenfalls vor. Verläuft da aber eher phasenweise. Also da gibt es eher längere Phasen von depressiver Stimmung und andere Phasen dann von Hochstimmung oder Manie. Man muss es sicherlich auch abgrenzen zu einer emotionalen Instabilität, die in einer etwas anderen Ausprägung auch bei einem schwereren ADHS vorkommen kann.
Also bei einer Aufmerksamkeitsstörung.
Genau, ja, bei einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ja. Und diagnostizieren tun wir die Erkrankung nur, nachdem eine ausführliche psychologische Testung durchgeführt wurde. Die machen wir natürlich dann, wenn wir jetzt vom klinischen Eindruck her im Gespräch, im Kontakt mit dem Patienten Hinweise finden, die für eine Persönlichkeitsstörung spricht. Aber es ist halt auch manchmal so, dass man vielleicht erstmal den Eindruck hat, da könnte was in die Richtung gehen. Und in der Testung stellt sich das dann als anders heraus. Und so eine Testung, das bedeutet, dass die Patienten für meistens mehrere Stunden mit einer Psychologin, einem Psychologen sprechen, da ganz viele Fragen beantworten und man dann hinterher doch recht genau sagen kann, ob so eine Erkrankung vorliegt oder nicht.
Nun, auch das haben wir am Anfang schon kurz angesprochen. Man ist ja früher davon ausgegangen, dass das eine eher nicht behandelbar bzw. schwer behandelbare Störung ist. Wie schaut das heute aus? Welche Therapiekonzepte bzw. gibt es auch Medikamente, die bei der Borderline-Störung routinemäßig eingesetzt werden können?
Also die Borderline-Störung ist auf jeden Fall eine behandelbare Störung. Man weiß auch seit ein paar Jahren, dass es sogar in vielen Fällen eine Erkrankung ist, die man heilen kann mit der richtigen Therapie. Jedenfalls wichtiger als die Medikamente ist die geeignete Psychotherapie. Da gibt es mehrere Verfahren, zum Beispiel die dialektisch-behaviorale Therapie oder auch die Transference-Focused-Therapie nach Kernberg. Dabei handelt es sich bei beiden Fällen um störungsspezifische Psychotherapien, die sehr gute Behandlungserfolge zeigen, wenn die Betroffenen die Therapie auch über eine längere Zeit machen. Also es ist sicherlich nicht mit einer kurzfristigen Behandlung getan und dann ist alles gut, sondern das ist schon eine längere Anstrengung für die Betroffenen und die Therapeuten. Medikamente werden...
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Was bedeutet längere Anstrengung? Von welchem Zeitraum muss man da zumindest ausgehen, kann man das sagen? Das ist wahrscheinlich auch individuell sehr verschieden, aber durchschnittlich, was würden Sie meinen?
Ich würde sagen, wie lange es genau dauert, hängt sehr davon ab, wie das Ausmaß der Beeinträchtigung beim Betroffenen ist. In der Regel würde ich schon von mehreren Jahren ausgehen, also von jahrelangen Prozessen. Mhm. Ja, das wäre natürlich dann eine jahrelange ambulante Therapie, jetzt nicht eine jahrelange stationäre Therapie. Ja. Medikamente werden symptombezogen gegeben. Da unterscheidet man einerseits kurzfristig wirksame Medikamente, die in Krisen gegeben werden können, die zum Beispiel beruhigend, sedierend sind oder auch schlafanstoßend sind. Und dann gibt es sogenannte Mood-Stabilizer, die über längere Zeit gegeben werden und die insbesondere auf die Stimmungsschwankungen einen ganz guten Einfluss haben.
Aber wenn ich Sie recht verstehe, medikamentöse Therapie ist nicht die erste Therapie der Wahl in diesem Fall, sondern Psychotherapie.
Psychotherapie ist das, was heilen kann. Die Medikamente sind oft, zumindest bei den Leuten, die zu uns jetzt auf die Station kommen, sind oft notwendig, um sich überhaupt so weit steuern zu können, dass man auch eine Therapie machen kann. Die sind vielleicht nicht über viele Jahre notwendig, aber zumindest erstmal für eine Zeit, um auch in die Therapie und ins Tun reinzukommen.
Mhm. Nun, Frau Dr. Pollack, Sie sind ja auch Psychotherapeutin. Wie schaut diese Therapie aus? Das heißt, auf welche Aspekte wird, da Sie mir vorher schon kurz begonnen, auch zu sagen, welcher Fokus in der Therapie gelegt wird. Wie kann man zum Beispiel in einer Psychotherapie tatsächlich mit dieser Anspannung zum Beispiel umgehen?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Verfahren. Mhm. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass eine störungsspezifische Therapie erfolgt, also die auf die Borderline-Störung gerichtet ist und wo es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, dass das in der Regel hilfreich ist. Und ich persönlich arbeite auch mit der dialektisch-behavioralen Therapie, die eben sehr die Anspannungsregulation in den Vordergrund stellt. Wenn man eine übertragungsfokussierte Therapie macht, dann wird es mehr um die Beziehung gehen, Beziehungsgestaltung. Bei uns geht es sehr stark um die Anspannungsregulation.
Aber Sie haben vorher so das Beispiel beschrieben der dysfunktionalen Reaktion, nämlich das geritzt wird oder Drogen konsumiert werden. Und Sie haben gesagt, Sie haben eine skills-spezifische Reduktion.
Ja,
vielleicht
richtig.
Können Sie das kurz erklären?
Also das ist idealerweise eine Kombination aus Gruppentherapie und Einzeltherapie. Und zwar erlernt die Patientin in der Gruppe sogenannte Skills, also allerlei Dinge, die sie tun kann, anstelle sich zu ritzen, anstelle wo dagegen zu treten, wenn die Anspannung sehr hoch ist, ja. Aber das reicht nicht, wenn man einmal hört, was man da alles machen kann, weil das sehr, sehr schwierig ist, eben ein anderes Verhalten als das Gewohnte einzusetzen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass parallel eine Einzeltherapie besteht, wo die Motivationsarbeit gemacht wird, wo auch geschaut wird, warum konntest du vielleicht diese Skills diesmal nicht einsetzen und was könntest du das nächste Mal anders machen, wo sehr viel Verständnis entgegengebracht wird für die Reaktionsweisen der Patientin.
Welche Skills sind das zum Beispiel, die da gelernt werden? Welche Fähigkeiten?
Also es gibt ja sehr bekannte Hochanspannungsskills, die oft darin bestehen, sich sehr viel zu bewegen oder was Scharfes, Saures zu essen. Mhm. Das ist aber nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Zum Beispiel ein schöner Skill ist die radikale Akzeptanz. Da wird es darum gehen, etwas, was ich nicht verändern kann, anzunehmen, radikal zu akzeptieren. Auch mit der Idee, dass wenn ich es ein Stück weit annehmen kann, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, dass dann der Schmerz ein bisschen weniger wird.
Also das heißt auch ein Stückchen Wirklichkeit und Realität in den therapeutischen Prozess einzuführen, ein bisschen.
Ja, es ist nicht so, dass das die DBT erfunden hat, aber wir verwenden es auch.
Frau Dr. Weipert, Sie haben vorher gesagt, also man muss doch einige Jahre mit einer Psychotherapie, einer ambulanten Psychotherapie rechnen. Wie ist der Verlauf dieser Erkrankung dann unter Psychotherapie? Was gibt es da für Ergebnisse?
Also man weiß inzwischen, dass nach einer mehrjährigen Therapie es auch zu Heilung kommt. Mhm. Ja, nicht bei allen Patienten, aber doch bei einem ganz guten Anteil der Patienten. Heilung bedeutet in dem Fall meistens leider nicht, dass die Betroffenen dann gar keine Schwierigkeiten mehr haben, aber dass sie nicht mehr die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung erfüllen. Also dass sie so weit in der Lage sind, jetzt zum Beispiel eine emotionale Stabilität einigermaßen zu halten, um nicht mehr in diese Krisen zu geraten, sich nicht mehr selbst zu verletzen oder das suizidales Verhalten nicht mehr auftritt.
Gibt es eigentlich genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in Borderline-Therapie ausgebildet sind, aus Ihrer Erfahrung?
Nein.
Nein?
Leider nicht.
Also woran liegt das?
Sicher nicht. Es gibt ja sowieso, finde ich, nicht genügend gut ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Mhm. Es ist auch hier der Zugang bzw. die Finanzierung von Psychotherapie nicht ausreichend. Das ist ja schon ein seit vielen Jahren schwelender Prozess, wo eigentlich die Patienten alleingelassen werden. Eine qualifizierte Therapie ist für Menschen, die sich das leisten können, den Psychotherapeuten selbst zu bezahlen, einfach organisierbar für die, die kein Geld haben, nicht. Und das ist insofern auch eine, finde ich, eine gesellschaftliche Gemeinheit, weil man natürlich, wenn man an einer psychischen Störung leidet, die auch dazu führen kann, dass man zum Beispiel nicht so gut berufstätig sein kann, die Betroffenen ja nicht so leicht die Möglichkeit haben, auch sich das selbst zahlen zu können.
Ja, also ein Aufruf, diese lange schwelende Diskussion zu mehr Psychotherapie auf Krankenschein, das tatsächlich genau. Schon sehr lange diskutiert wird. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch einen Hörer am Telefon. Eine ganz kurze Frage noch, Herr Mayer. Ganz kurz, wir sind fast am Ende.
Ja. Ganz kurz.
Nee, bitte.
Ich war im 45er Jahr fünf Jahre.
Ja.
Und da habe ich Bombenangriffe erlebt, aber sehr schwere.
Mhm.
Kann das Verhalten von mir dann sich geändert haben aufgrund dessen?
Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Dr. Weipert. Was meinen Sie dazu?
Ja.
Könnte sein, müsste
könnte
man
Könnte sein, aber müsste man sich jetzt genauer anhören. Vielleicht, wenn wir jetzt am Ende sind, nach der Sendung.
Ja, also wäre natürlich prinzipiell möglich, ist aber sicherlich jetzt schwer, so im Detail zu sagen. Vielleicht kurz noch an Sie, Frau Dr. Pollack, was kann man denn den Angehörigen, den Eltern, den Freundinnen, Freunden von Borderline-Betroffenen empfehlen? Wie sollen die umgehen?
Also die Frage wäre ja, wenn da zum Beispiel man denn das denkt, dass eine Borderline-Störung im Raum stehen könnte, fände ich es gut, wenn Angehörige ihre Angehörigen oder ihre Kinder, ihre Freunde motivieren, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und gerade im Jugendalter, ich arbeite ja mit den Jugendlichen, ist es eben sehr wichtig, dass die Angehörigen auch eingebunden sind in die Behandlung.
Aber und die wissen ja oft gar nicht, dass sie eine Borderline-Störung haben, so wie Sie gesagt haben. Denen fällt ja meistens nur auf, dass die irgendwie impulsiv sind zum Beispiel.
Ja, da könnte man eine Diagnostik in Anspruch nehmen. Also man kann ja, wenn ein Leidensdruck besteht, ist es leichter, ja, wenn der Betroffene selbst darunter leidet, ihn zu motivieren, eine psychologische Diagnostik zu machen, wo man genauer schauen kann, ist überhaupt das Problem oder gibt es ein anderes Problem?
Gibt es Infogruppen für Angehörige? Selbsthilfegruppen für Angehörige auch? Um das Verständnis besser,
Frau Dr. Weipert, ja, bei der HPE gibt es ab und zu Veranstaltungen auch zu dem Thema. Wir bieten bei uns an der Station am Pavillon 2 eine Angehörigengruppe an, allerdings nur für Angehörige von den Patienten, die bei uns gerade in stationärer Behandlung sind.
Ja, vielen Dank meinen Expertinnen hier in der Sendung. Wir sind damit bereits am Ende unserer Sendung angelangt. Bis 15 Uhr beantworten meine Gäste ihre Fragen noch unter oe1.orf.at. Am kommenden Mittwoch berichten wir im Ö1 Gesundheitsmagazin ab 16.40 Uhr über das Thema Alkohol in der Schwangerschaft. Ich verabschiede mich damit auch im Namen der Redaktion, Magistra Nora Kirchschlager und Dr. Christoph Lepprich. Auf Wiederhören, sagt Erik Haring, Gutierrez-Lobos.